ich habe dann angefangen, so Panik zu kriegen, weil ich keine Luft gekriegt habe.
Ich hatte zum Glück nie was Ernstes, aber so Magen-Darm kann schon sehr intensiv und unangenehm sein.
Die wirklich Leidtragenden waren die Menschen halt aus der malawischen Bevölkerung. Und soweit ich weiß, hat die Cholera-Epidemie zu den schlimmsten im Land seit 2 Jahrzehnten gehört.
Aber das heißt, man kann auch nach einer Krankheit, man kann das dann auch nochmal richtig umdrehen. Die Situation.
Narben haben auch Geschichten.
Auf jeden Fall.
Hier sind
Hanna,
Matthias,
Laura
und Jule.
Wir sprechen über alles, was unseren Freiwilligendienst im Ausland besonders, aber auch total herausfordernd gemacht hat. Zusammen sind wir
die Weltwärts-WG.
Hallo zusammen, wir sind wieder hier im Wohnzimmer in unserer Weltwärts-WG. Und heute sprechen wir über ein Thema, das, ja, an das man vielleicht nicht so gerne denkt, aber das im Freiwilligendienst auch vorkommen kann, nämlich krank sein im Ausland. Als ich nach Indien gegangen bin, hatte ich am Anfang auch so ein bisschen Schwierigkeiten, mich zum Beispiel an das Klima zu gewöhnen, weil ich bin im März ausgereist und von 3 Grad auf 30 Grad war dann der Unterschied doch ein bisschen heftig. Und ja, sonst hört man in Indien zum Beispiel immer wieder von dem Problem mit dem Delhi Belly, also dass man so Magenprobleme hat. Ich hatte zum Glück nie was Ernstes, aber so Magen-Darm kann schon sehr intensiv und unangenehm sein, gerade auch wenn man zum Beispiel auf Reisen ist oder so. Wie war das denn bei euch? Hattet ihr irgendwie gerade auch am Anfang Probleme, euch ja an die neue Umgebung zu gewöhnen?
Ja, also mir ging es da eigentlich relativ ähnlich wie dir. Vor allem wegen den Großtemperaturunterschieden, die auch zwischen Deutschland und Malawi waren, war es am Anfang relativ schwierig, sich auch an die Hitze, die auch teilweise während des Tages ziemlich heftig war, zu gewöhnen. Und auch allgemein zu die Eingewöhnungsphase, wenn man in komplett neue Küche kommt und vielleicht auch eher Lebensmittel isst, die man auf Dauer in Deutschland nicht so gegessen hätte, dass da auch schon ein bisschen öfter mal Zeit auf dem stillen Örtchen verbracht hat.
Also ich sage, bei mir war es eigentlich... Also hat es überraschend lang gedauert, bis ich irgendwelche Magenprobleme hatte. Also ich dachte, das kommt sofort, aber das war bei mir, glaube ich, erst im zweiten Monat so. Also der erste Monat, obwohl ich ganz normal, also normal, aber neu gegessen habe, ging es total. Aber ich glaube, so ein ganzes Weltwärtsjahr zu erleben ohne irgendwelche Magenprobleme ist, würde ich sagen, fast unmöglich. Aber ich sehe gerade, Laura meint, das wäre hier passiert. Da bist du ja eine spannende Ausnahme.
Ja, mir hat man vorher mal gesagt, jeder, ich bin mir sicher, die Person gesagt hat, jeder Bolivien-Freiwillige oder jeder Freiwillige hat mindestens einmal die Salmonellen.
Achso, ja, okay. Aber Salmonellen ist schon mal krasser als
ja, das
so Magen-Darm.
Das hatte
bei uns niemand. Tatsächlich niemand aus unserer Gruppe. Aber uns wurde auch gesagt, dass es üblich ist.
Ja, ich habe mich vorher schon mal selig darauf eingestellt. Und wir hatten auch so ein Gesundheitsseminar. Da war jemand, der hat gesagt, es ist immer praktisch, ein paar Serien runtergeladen zu haben, falls man mal eine längere Zeit um stillen Örtchen verbringen muss. Ich habe mich immer so selig darauf vorbereitet, weil man so, oh Gott, ja, irgendwann wird es kommen. Aber ich bin das ganze Jahr gekommen, ohne dahingehend größere Probleme zu haben. Ja, bin ich sehr stolz drauf.
Auf jeden Fall kannst du sein.
Na krass. Ja, was mit so Magen vielleicht ja auch zusammenhängt, ist so das Trinkwasser. Also uns wurde halt auch in den Seminaren gesagt, schaut halt, welches Wasser ihr trinkt. Weil die Trinkwasserversorgung halt, ja, man kann nicht einfach so den Wasserhahn oft aufmachen und trinken. Sondern ich habe in Indien zum Beispiel halt darauf geachtet, dass ich immer, wenn ich Wasser kaufe, so dieser Verschluss auch wirklich noch zu ist, dass es halt wirklich sauberes Trinkwasser ist oder dass ich das aus den Filteranlagen in meiner Organisation oder so genommen habe, wo ich einfach wusste, okay, das Wasser kann ich trinken, ohne dass ich danach halt dann ja ganze Zeit auf der Toilette verbringe. Wie war das denn bei dir, Laura, mit dem Wasser zum Beispiel?
Ja, also was das Trinkwasser angeht, hatte ich bei mir in der Stadt zum Glück so die Situation, dass ich das Leitungswasser trinken konnte. Und ich habe dann ein bisschen rumgegoogelt. Tatsächlich war das vom deutschen TÜV geprüft. Bei mir in der Stadt, aber auch nur bei mir in der Stadt. Das hieß, es war immer so ein Problem, wenn ich in anderen Städten unterwegs war, wo man das eben nicht konnte und dann immer gucken musste, dass ich Wasser dabei habe. Ich habe so eine chronische Krankheit von der Speiseröhre, die ist im unteren Stück so gelähmt. Heißt, ich wurde mal operiert deswegen, aber das ist auch alles so, man kann es ja nicht behandeln. Das heißt, ich muss gucken, dass ich immer was zu trinken dabei habe, damit ich, wenn ich was esse, da halt nichts hängen bleibt und ich immer notfalls was zu trinken habe und dann halt wieder atmen kann. Das war dann immer so ein Struggle, dass man halt immer gucken muss, dass man weiß, woher man sicheres Wasser kriegt.
Ja. Aber kann das theoretisch auch ein anderes Getränk sein oder muss es Wasser sein?
Das ist egal, solange es flüssig ist.
Also eine Flüssigkeit.
Für mich, ja, aber ja. Man muss halt immer gucken, dass man irgendwas in Reichweite hat.
Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in Peru ist es viel üblicher als in Deutschland, Softdrinks zu trinken. Also da würde ich sagen, trinken eigentlich alle fast immer zu jedem Essen Softdrinks, was natürlich nicht sonderlich gesund ist, aber es ist einfach irgendwie üblich da in allen Familien.
Aber teilweise finde ich, ist das, wenn man gerade auf Reisen oder so unterwegs ist und lange draußen ist, so in der Hitze, ist das teilweise für den Kreislauf auch ganz gut, wenn man so kurz einen Zuckerschock
sich wieder reinhaut. Ja, das stimmt.
Auf jeden Fall, ja.
Wie sehr würdest du sagen, hatte ich dann deine chronische Krankheit da eingeschränkt? Weil wenn du halt immer drauf achten musst, dass du es dabei hast, hast du dann irgendwie auch Dinge nicht gemacht?
Also wenn man auf Reisen ist, man musste gucken, dass man Wasser dabei hat, wenn man aus dem Haus gegangen ist. Und wenn nicht, dann halt gucken, dass ich auf der Straße irgendwas kriege, weil ich konnte halt eben nicht irgendwo vorbeilaufen, so, das snack ich jetzt mal, weil ich halt immer erst die andere Frage klären musste. Heißt, wenn ich unterwegs war, auf Reisen war, musste ich schon darauf achten. Aber so bei mir in meinem direkten Alltagsleben ging das eigentlich. Ja, das hat dann auch nochmal gezeigt, dass irgendwie auch jeder weltwärts gehen kann, dass man da so seine Mittel und Wege finden muss und halt notfalls irgendwie ein passendes Projekt oder ein passendes Land findet und das am besten mit der Entsenderorganisation vorher klärt. Da gibt's dann auch die Infos auf der Weltwärts-Webseite auf weltwärts.de zu den Themen, wie das ist mit chronischen Krankheiten oder Behinderungen. Da gibt's dann auch nochmal Ausnahmeregelungen und so weiter.
Und Hannah, wie war das bei dir? Bist du mal krank geworden?
Ich würde sagen, generell hatte ich auf jeden Fall auch Glück, weil ich nichts Ernstes hatte zu keinem Zeitpunkt in dem Jahr. Aber ich habe trotzdem auch so eine Erfahrung gemacht, die eigentlich jetzt eine schöne Anekdote ist, obwohl das auch was mit Krankheit zu tun hatte. Und zwar habe ich direkt am 1. Januar in 2022 Corona bekommen. Das ist jetzt vielleicht ja nicht so aktuell für neue Weltwärtsgänger, aber ich glaube, dass von der Erfahrung man trotzdem irgendwie was rausholen kann. Und zwar, dass ich an Silvester mit anderen Freiwilligen in der Küstenregion war, aber ich bin erst am 31. angereist. Das heißt, mein Plan war, erst am 2. wieder abzureisen. Und dann habe ich aber am 1. Januar gemerkt, dass das nicht stimmt und dann hatte ich Corona. Hatten dann letztendlich auch alle anderen Freiwilligen, aber die waren ja alle, zumindest in kleinen Grüppchen, irgendwo in der Gegend verteilt. Das heißt, ich habe dann entschieden, alleine im Hostel in Quarantäne zu gehen. Habe ich natürlich dann auch kommuniziert. Und das war erstmal selbstverständlich nicht so toll, weil erstens war ich alleine, zweitens gab es tatsächlich kein Internet, was natürlich nicht so toll war. Aber das hat sich dann gegen Ende hin trotzdem alles nochmal gedreht, weil erstens kam ich dann in diese Routine, jeden Abend ganz alleine rauszugehen und zumindest den Sonnenuntergang zu sehen am Meer. Und das wurde dann so ein bisschen zu einer Routine, um auch zu reflektieren zum Anfang des Jahres. Das heißt, einerseits hatte ich irgendwie da tatsächlich, das habe ich noch nie gemacht. Und das war dann das erste Jahr, wo ich einfach dadurch, dass ich nicht wirklich weder Internet hatte, noch andere Leute und es mir auch nicht so gut ging, hatte ich die Zeit und die Möglichkeit, so richtig zu reflektieren, was ich noch für den Rest des Freiwilligendienstes wollte, aber auch für das Jahr generell und auch für mich und für meine Zukunft. Und hat mir da in dem Moment auch total gut getan. Ich habe da auch irgendwie durch diese kleine Stadt auch irgendwie mehr kennengelernt und lieben gelernt, obwohl ich da gar nicht sein wollte erstmal. Und dann hatte ich halt auch nur noch 3-4 Tage für die Reise, habe aber dann entschieden, also als es mir wieder gut ging, natürlich weiterzureisen, auch wenn ich nur noch wenige Tage hatte und bin dann einfach spontan in einen kleinen Ort gefahren, der mir empfohlen wurde. Und dann von dort aus, da sind dann auch viele kleine Zufälle auch passiert, wie das oft so ist, wenn man alleine reist, habe dann auch Leute da kennengelernt und bin dadurch, auch wenn das dann nur 2-3 Tage waren, an Orte gekommen, die kein anderer Freiwilliger gekommen ist und die auch wirklich, wirklich wunderschön waren. Und ich habe dann echt natürlich auch also viele Reisen gehabt in dem Weltwärtsjahr, aber das ist tatsächlich dann also diese letzten Tage nach meiner Krankheit, in Anführungszeichen, also nach Corona, waren mit die schönste Reise überhaupt. Aber das heißt, man kann auch, also auch nach einer Krankheit, also ich meine, das war zwar nichts Ernstes, aber es kann schieflaufen, aber man kann das dann auch nochmal richtig umdrehen. Die Situation.
Passt vielleicht auch ein bisschen so zu unserer Folge mit den Rückschlägen, dass man einfach versucht, das Beste aus der Situation zu machen und ja, dann auch irgendwie auch was Positives draus ziehen kann.
Das heißt, du warst zwar positiv, aber hast trotzdem irgendwie auch was Positives draus gezogen.
Richtig.
Matthias, du hast eine andere Krankheit miterlebt. Und zwar hast du in Malawi eine Cholera-Epidemie miterlebt. Was ist denn Cholera und was hat es dann für dich und ja, die Menschen dort bedeutet?
Ich habe in der Anfangsphase mal einen Mitarbeiter in einem benachbarten Krankenhaus gefragt, wie er Cholera beschreiben würde. Und er meinte, dass Cholera eine bakterielle Infektionskrankheit ist, die zum Beispiel durch verseuchtes Trinkwasser ausgelöst wird, aber auch irgendwie durch kontaminiertes Essen. Und das führt bei den Infizierten zu Durchfall oder Erbrechen. Und während der Zeit dort habe ich mir auch mal einen Artikel von der UNICEF zu diesem Thema durchgelesen und sie haben Cholera auch in einem Satz als Seuche der Ungleichheit beschrieben, was, glaube ich, ganz treffend beschreibt, weil es halt wirklich eine Krankheit ist, die hauptsächlich Menschen betrifft, die sich halt eben nicht den Zugang zu sauberem Trinkwasser leisten können. Gerade in einem Land wie Malawi, was ja auch zu den ärmsten Ländern der Welt gehört, ist es halt ein großes Problem, weil Cholera, wenn es vielleicht bei uns ausbrechen würde, wir haben halt die Möglichkeit mit Impfungen, wir haben das Privileg, dass wir sauberes Trinkwasser haben, aber vor Ort ist es halt eben nicht so. Ich hatte auch Gott sei Dank das Glück, dass ich vor meiner Einreise in Malawi auch dagegen geimpft war und auch deswegen nicht wirklich zu den Risikogruppen gehört habe. Aber gleichzeitig war es auch so, dass wir versucht haben, in irgendeiner Form auch im Projekt, wo ich gearbeitet habe, was dagegen zu tun. Was auch zwar nur minimal möglich war, weil wir jetzt halt eben keine Fachkräfte waren und irgendwie auch keine allzu große medizinische Ausbildung hatten. Aber wir haben zum Beispiel versucht, alte Menschen aus unserem Projekt zu besuchen und denen halt irgendwie Medikamente vorbeizubringen oder Lebensmittel vorbeizubringen, wenn sie halt eine Cholera-Infektion hatten. Und so die einzige Einschränkung, die ich wirklich hatte, war eigentlich, dass wir, wenn wir zum Beispiel irgendwie unterwegs waren und halt Essen kaufen wollten, immer schauen mussten, ja okay, ist das wirklich durchgebratenes Essen war, was man jetzt wirklich nicht als Einschränkung bezeichnen kann, weil es halt einfach gesunder Menschenverstand ist. Und dass wir halt, was aber halt auch eigentlich so zum Standard gehört hat, wie du auch in Indien beschrieben hast, schauen mussten, dass halt eben zum Beispiel die Wasserflaschen noch verschlossen waren und es jetzt kein kontaminiertes Wasser war. Aber die wirklich Leidtragenden waren die Menschen halt aus der malawischen Bevölkerung. Und soweit ich weiß, hat die Cholera-Epidemie, die Gott sei Dank, soweit ich weiß, jetzt auch mittlerweile beendet ist, zu den schlimmsten im Land seit 2 Jahrzehnten gehört und auch wirklich mehreren 100 Menschen das Leben gekostet. Was vielleicht auch so ein bisschen auch nochmal die Perspektive irgendwie aufwirft. Allein schon diese Beschreibung mit der Seuche, der Ungleichheit, dass wir selber als Freiwillige, die in dem Land sind, zwar nicht so stark davon betroffen sind, aber halt mit eigenen Augen sehen können, was bedeutet, was eigentlich eine Seuche oder eine Krankheit, die wirklich einfach behandelbar wäre, bei Menschen ausrichten kann, die halt eben nicht dieses Privileg einer großen Gesundheitsversorgung haben.
Ist Cholera denn dann wegen der starken Dehydrierung tödlich oder was macht Cholera tödlich?
Also leider, ich bin natürlich kein Arzt und kann es wahrscheinlich nicht so fundiert beantworten, aber so wie ich es in der Zeit verstanden habe, ist halt erstens, dass man halt viel Wasser verliert, wenn man halt viel Durchfall hat, kann man sagen, und halt allgemein viel Flüssigkeit auch anderweitig verliert.
Ja, eben Dehydrierung, und
dass es eigentlich nicht tödlich sein müsste. Ich hatte mal eine Zahl im Kopf vielleicht von 15% der Fälle, wenn es irgendwie unbehandelt ist, aber das halt eben aufgrund dessen, dass in Malawi die Gesundheitsversorgung und halt die hygienischen Standards leider nicht so hoch sind, es eben halt deutlich die Anzahl der Todesfälle halt in die Höhe getrieben hat dadurch, dass man es halt durch verschiedene Maßnahmen auch gut hätte verhindern können.
Ja, das klingt irgendwie schon sehr dramatisch auch. Wie war das denn für dich? Was hat das mit dir gemacht, das so mitzuerleben?
Es hat mich teilweise in Momenten, wenn wir auch Leute vom Projekt besucht haben und man auch gesehen hat, wie heftig Cholera Auswirkungen auf Menschen haben kann, die eben nicht die Möglichkeiten haben, es entsprechend zu behandeln. Und ich mir dann selber halt auch dachte, okay, geil, ich bin halt einfach 10.000 Kilometer weiter weggeboren worden, hatte deswegen die Möglichkeit, mich dagegen impfen zu lassen. Und das ist jetzt vielleicht der einzige Grund, warum ich nicht effektiv davon betroffen bin. Und ich glaube, es ist schwierig zu beschreiben, welche Auswirkungen oder wie man sich in so einem Moment fühlt. Aber irgendwie, ja, es war irgendwie auch ein gewisses Gefühl von Ungerechtigkeit. Ich war natürlich auch dankbar, dass ich im Endeffekt nicht so stark davon betroffen war. Aber gleichzeitig dachte ich mir halt eben auch, dass ich mit eigenen Augen irgendwie gesehen habe, wie sinnlos eigentlich der Tod manchmal sein kann, wenn man ihn eigentlich auch verhindern kann. Und es insbesondere auch Gruppen betroffen hat, die halt eh schon in vielen Aspekten benachteiligt waren, wie zum Beispiel Kinder, ältere Menschen. Und ja, dadurch ist halt einfach ja, umso sinnloser irgendwie war. Ja, ist schwierig zu beschreiben, aber das war so die Hauptgedanken, die ich irgendwie in dem Moment hatte.
Ja, ja, dieser Zugang zu, wie Hanna ja auch schon meinte, zu Medizin und ja, Versorgung kann schon krass anders sein. In Indien zum Beispiel ist die Lebenserwartung auch viel geringer, einfach weil man halt woanders geboren wird. Hast du dir irgendwie, bevor du nach Malawi gegangen bist, auch schon Gedanken drüber gemacht, dass du in so eine Situation kommst?
Ehrlich gesagt nicht. Also ich hatte nicht wirklich eine Vorstellung davon, dass ich auch mit, wie soll man sagen, eher diesem negativen Aspekt der Seite des Lebens in Malawi irgendwie konfrontiert werden würde. Aber gleichzeitig, man erwartet vielleicht, was vielleicht eventuell auch ein bisschen egoistisch ist, aber es ist ein großes Jahr für einen selber und vielleicht macht man sich nicht wirklich Gedanken darüber, welche großen Ereignisse halt in einem Land passieren können, was in gewisser Weise halt auch einen Effekt für die ganze Bevölkerung haben kann. Und umso schockierender war es in gewisser Weise, es dann halt mit eigenen Augen zu sehen. Ja,
ja, das klingt nach einer sehr eindrücklichen Erfahrung, über die man irgendwie noch sehr lange nachdenken kann und vielleicht auch sollte. Laura, du hast was ganz anderes erlebt. Du hattest in Bolivien nämlich einen Unfall. Magst du mir erzählen, wie kam es denn dazu? Also, was ist passiert?
Es gibt in Bolivien den Camino de la Muerte, also die Todesstraße. Die geht von 4600 Metern ungefähr, kann man da runterfahren bis auf 1200. Das war früher das eine Straße, die für Handel benutzt wurde, die aber dann 2007 gesperrt wurde, weil halt eben zu viele Leute da gestorben sind. Deswegen heißt die dann auch Todesstraße. Die ist jetzt mittlerweile nur noch offen für Mountainbike-Fahrer, die da eben die Straße einmal runterfahren. Und die bin ich runtergefahren mit meinem Freund im Urlaub.
Mit dem Mountainbike?
Mit dem Mountainbike. Also man kann sich das so vorstellen, das ist so eine Schotterstraße, die halt einfach so einen Berg runtergeht in so Serpentinen. Da sind manchmal so Wasserfälle dazwischen, wo man drunter durchfährt. Das ist auch immer wieder mal rutschig. Und die Straße ist halt eben auch nicht besonders breit. Also da passen mit Mühe und Not zwei Autos aneinander vorbei, aber auch nur an bestimmten Stellen. Und genau, wir sind da runtergefahren. Unser Guide hat uns immer gesagt, wir sollen uns immer schön rechts halten, weil halt eben auf der linken Seite geht es, je nachdem, wo man ist, auch mal so 300, 400 Meter einfach senkrecht runter, den Berg runter. Und ich bin eigentlich den Berg da immer ganz entspannt runter. Das war eigentlich gar kein Ding. Wir hatten auch einen Bus, der hinter uns hergefahren ist. Heißt, falls was wäre oder man sich nicht sicher fühlt, kann man immer das Fahrrad auf den Bus drauf machen und dann eben im Bus weiter runterfahren. Und wir waren nicht weit vom Ende entfernt. Wir waren schon ein paar Stunden unterwegs und wir waren vielleicht so eine halbe Stunde vor dem Ziel unten vor Coroico, wo wir dann Mittag gegessen hätten. Und dann hat es plötzlich angefangen zu gewittern und zu schütten. Und so richtig Weltuntergang, so von jetzt auf gleich, ist einfach überall was dunkel, überall war Regen. Man war ja auch im Regenwald, das ist ja eh schon nass. Und halt die Wasserfälle, heißt es war Wasser überall, es war nass überall. Und ich war relativ direkt hinter dem Guide, der hält dann kurz an. In der Zeit haben nur eine andere Person und ich haben den eingeholt. Und er fragt dann, ob es okay ist, wenn wir weiterfahren oder ob wir lieber anhalten wollen und mit dem Bus weiterfahren wollen, so insgesamt als Gruppe. Ich habe ihm zuerst geantwortet und habe gesagt, für mich ist es kein Ding. Er hat dann gar nicht mehr die Antwort der anderen Person abgewartet oder auch nicht auf andere Menschen gewartet und war dann so, okay, fahren wir weiter. Ist dann weitergefahren, hat einen Zahn zugelegt, weil es eben so geschüttet hat. Dann sind wir da weiter diesen Berg runter und es gab irgendwie so eine Stelle mit so einer ungünstigen Kurve. Genau weiß ich nicht, wie das passiert ist, weil niemand direkt hinter mir war, der es gesehen hat. Aber die Kurve wurde dann plötzlich ein bisschen enger als erwartet. Und ich habe halt versucht zu bremsen, damit ich eben nicht wegrutsche, was auf einer Schotterstraße, auf einer nassen Schotterstraße halt ungünstig ist, weil ja dann die Reifen stehen bleiben und man trotzdem weiterrutscht. Und dann habe ich irgendwie da in dieser Kurve gebremst, halt auf dem nassen Boden und bin dann so über den Fahrradlenker vorne drüber gefallen und habe dann irgendwie vom Fahrrad gelegen. Also genau weiß ich es nicht. Ich lag ungefähr so 2 Meter vor dem Fahrrad und mein Fahrrad lag dann so, als würde es berghoch fahren, also gar nicht mehr in die ursprüngliche Fahrtrichtung. Und ich habe halt so komplett wie so ein Bauchklatscher gemacht und bin so über den Boden gerutscht. Und ich habe erst so eine Sekunde gebraucht und dachte dann, okay, bist halt hingefallen, bin aufgestanden und dann gemerkt, dass mir so meine komplette linke Seite wehgetan hat. Man hat so Armschoner gehabt und so Knieschoner. Der lag auch nochmal so einen Meter vor mir und mein kompletter linker Ellbogen war offen und mit so Steinchen drin, so richtig so, wie man als Kind hingefallen ist. Und dann war es auch so eine Sekunde, ging es dann. Dann haben mich auch die ersten Menschen eingeholt, dann habe ich auch meinen Freund eingeholt. Das war dann auch so die einzige Person in der Gruppe, die Deutsch gesprochen hat. Das war in dem Fall dann super sinnvoll. Da habe ich mich gemerkt, ich habe irgendwie plötzlich angefangen, schlecht Luft zu kriegen und war dann so, oh Gott, was ist, wenn ich irgendwie mit der Lunge auf den Lenker oder sonst irgendwie gefallen bin? Es war halt kein Guide vor oder hinter uns irgendwo, den man hätte erwischen können. Der Guide, der vorne gefahren ist, hat das halt gar nicht mitbekommen. Und ich habe dann angefangen, so Panik zu kriegen, weil ich keine Luft gekriegt habe. Und dadurch kriegt man dann noch weniger Luft. Und es war dann so ein Teufelskreis. Und ich habe dann den Helm ausgezogen. Das war so ein Motorradhelm mäßig. Und dann ging es wieder so langsam. Und dann hatten uns aber auch so ein Haufen Leute eingeholt. Heißt, wir standen da in so einer großen Gruppe und alle stehen so um einen rum und fragen, ob alles gut ist und ob man weiterfahren will. Das macht das Ganze ja dann nochmal unangenehmer und noch dramatischer. Ich habe mich am Ende dann dazu entschieden, weiterzufahren, bis dann unten wir bei so einem Unterstand waren, so eine Kurve weiter, wo dann der andere Guide gewartet hat. Dem hat man das dann irgendwie auch schon erzählt, weil Leute vorgefahren sind. Der dann auch nochmal gefragt, ob ich wirklich sicher weiterfahren will oder ob ich nicht doch mit dem Bus lieber weiterfahren will. Und er meinte dann aber, dass es nur noch 10 Minuten sind. Und ich dachte dann, ich ziehe die 10 Minuten noch durch. Ich will jetzt nicht aufgeben. Wir konnten unten im Dorf dann bei dem Restaurant, wo wir waren, konnten wir auch duschen und so. Und dann habe ich gesehen, dass durch die Klamotten durch und auch durch diese Knie- und Armschoner, ich weiß nicht wie, mich mir den Ellbogen aufgeschürft habe, die Hüfte auf der linken Seite und so das Knie. Und man hat so gesehen, wie so leicht so blaue Flecken kann man nur auf der linken Seite. Es war super unangenehm, auch dann zu versuchen, diese Steine da rauszukriegen. Ein Albtraum. Und ich war dann abends noch bei einer Apotheke, um halt so Desinfektionskrams zu organisieren, weil ich es nicht dabei hatte. Und ich habe der Apothekerin gesagt, ich hätte gern irgendwas für offene Wunden. Und sie so, ja, ich habe hier 3 Sachen, drück mir so 3 Teile in die Hand. Und war so, nimm das alles mit, dann guckst du, was davon am besten passt. Lese ich das zu Hause durch. Bei einem stand so drauf, auf keinen Fall auf offene Wunden. Bei dem anderen stand drauf, nicht auf tiefe Wunden, nur auf oberflächliche Wunden. Und dann das dritte konnte ich dann benutzen. Was dann auch halt so, ich weiß nicht, wie viel es wirklich gebracht hat. Es war so, fürs Gefühl war ich damit glücklich. Die nächsten Tage, ich konnte mich nur super, mit super viel Anstrengung bewegen, weil so alles auf der kompletten linken Seite wehgetan hat. So entweder halt diese offenen Stellen oder so komplett voller blauer Flecken. Das war super anstrengend. Erstmal die erste Zeit und wir waren halt, das war gerade erst der Anfang oder die Mitte der Reise. Also wir hatten eigentlich noch ein bisschen was vor. Ich war mir relativ sicher, dass ich mir nichts gebrochen hatte. Wir haben kurz auch überlegt, ob wir zum Arzt wollen. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden und war so, wenn es besser wird, wenn es jetzt nicht noch schlimmer wird, machen wir das nicht. Und ja, am Ende, also ich habe so eine Narbe am Arm, aber mehr bleibende Schäden habe ich, glaube ich, nicht davongetragen. Aber das hätte halt auch anders ausgehen können. Ich habe eben nochmal nachgeguckt. Da sind tatsächlich früher 2 Fahrzeuge im Monat runtergefallen. Das waren so 200 bis 300 Personen, die da im Jahr, jedes Jahr gestorben sind.
Da passt dann irgendwie der Name Todesstraße. Ja. Aber so mit der Lunge und so hast du jetzt nichts mehr.
Ich glaube, das war so ein Schockmoment. So vielleicht vom Drauffallen, vielleicht aber auch einfach so halt so wirklich so schockmäßig, dass man dann schlechter Luft kriegt und dass es daher kam. Aber das war so nach 2-3 Minuten wahrscheinlich, ich kann das nicht ganz einschätzen, war das dann auch wieder weg und da war dann auch nichts mehr. Also ich glaube, das ist alles gut.
Okay, und mit der Narbe hast du jetzt irgendwie auch so ein Souvenir der besonderen
ja,
Art?
Ja, so eine Geschichte.
Ja.
Ich habe auch eins, ich habe eine Brandnarbe und die ist auf meiner Hand. Das heißt, ich sehe sie immer und denke an Peru. Und das ist aber ganz langweilig beim Wäschewaschen passiert, da die dort ja nicht mit heißem Wasser waschen. Und das heißt, ich hatte meine eigene ganz tiefgründige Routine, wenn ich dann mal ab und zu alle meine Klamotten mit heißem Wasser gewaschen habe und da ist das passiert.
Narben haben auch Geschichten.
Auf jeden Fall. Ja. An dieser Stelle vielleicht auch einfach nochmal so der Hinweis an alle, die zuhören. Wenn ihr als Freiwillige krank werdet oder auch mentale Probleme habt, also euch wird geholfen, Weltwärts ist sicher und es gibt immer AnsprechpartnerInnen in euren Entsenderorganisationen, die ihr dann im Notfall eben erreicht. Wie war das denn bei euch? Also hat euch in ja, so Krisensituationen dann auch jemand aus euren Organisationen geholfen und unterstützt?
Ich war zum Glück auch in der Stadt, wo das Büro unserer Partnerorganisation war, heißt, da wäre immer jemand gewesen. Und ich habe das auch mit einem Koordinator vor Ort, dem habe ich das gesagt. Und der hat Medizin studiert, heißt, der war dann so, okay, wenn es schlimmer wird, gehst du zum Arzt. Wenn nicht, dann passt es auch. Wenn du der Meinung bist, dir geht's gut, dann ist das auch in Ordnung.
Okay, aber der erste Schritt war quasi auch schon einfach zur Partnerorganisation dann.
Ja, das ist manchmal besser, weil die ja die Gegebenheiten vor Ort besser kennen.
Ja. Okay, und bei
dir? Also bei mir wäre es nicht die Partnerorganisation gewesen, aber die Landeskoordinatorin vor Ort. Gut, die saß in Lima, aber die ist absolut immer erreichbar. Shoutout to Doris, unsere liebe Landeskoordinatorin. Nee, aber echt, also die, das ist auch sehr, sehr hilfreich, weil letztendlich ist das, zumindest bei uns war das so, dass es halt eine Deutsche ist, die aber schon seit, ich glaube, fast 30 Jahren im Land lebt und sich somit total auskennt und auch Kontakte hat. Und letztendlich auch, wenn man tatsächlich, also ja, das kam jetzt bei mir nicht, nicht vor, aber ich kenne anderen, bei denen dieser Fall eingetroffen ist, dass sie tatsächlich auch nach Lima reisen mussten, um dort zum Arzt zu gehen. Und da hatte sie natürlich auch Kontakte, man konnte auch bei ihr übernachten. Also sie hat da total Hilfe geleistet, aber war halt immer ansprechbar, wenn man Hilfe brauchte in dieser Hinsicht, also mit Krankheiten, Unfällen und sowas. Und das heißt, also da konnte man es eigentlich auch schon sehr gut im Land regeln, ohne jetzt wirklich nach Deutschland irgendwie kommunizieren zu müssen.
Bei mir war es hauptsächlich so, dass ich, wenn ich irgendwie mal gesundheitliche Probleme hatte und gemerkt habe, ja, okay, ich müsste jetzt vielleicht zum Krankenhaus gehen, mit meinen Mentoren vor Ort im Projekt gesprochen habe und dann eben ausgemacht habe, okay, ich fahre jetzt entweder alleine, wie ich vielleicht auch mal in einer anderen Folge erwähnt habe, oder ich fahre jetzt zum Beispiel, wenn Leute vom Projekt auch mal in die Hauptstadt müssen, mit denen mit und konnte dann halt dort eben dann das Krankenhaus besuchen. Und dann, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, sind Weltwärtsfreiwillige auch versichert und wenn man dann die Kosten vom Krankenhaus bekommt, kann man die dann auch dort bei der Versicherung einreichen und bekommt sie auch wieder zurück.
Also das fand ich auch echt praktisch, weil es da auch nochmal so eine Hotline gibt, die man halt rund um die Uhr erreichen kann. Und da hatte ich zum Beispiel auch mal eine Situation im Urlaub. Da war ich mit ein paar anderen Freiwilligen unterwegs und eine Person hatte ja ziemlich heftige Kreislaufprobleme irgendwie. Und wir wussten, am nächsten Tag gehen wir in die Wüste für 2 Tage und da ja, ist dann schwierig. Und dann hatten wir halt keine Ahnung, wo man da jetzt in der Stadt irgendwie einen Arzt findet oder so. Dann haben wir da angerufen und dann haben sie uns quasi einfach ein Krankenhaus dort rausgesucht, dass wir gehen können. Das spart dann einfach viel Zeit und Nerven. Und sonst, ja, wie ihr es jetzt auch schon gesagt hattet, ist halt die Partnerorganisation einfach auch ein guter Ansprechpartner. Also die kennt sich vor Ort ja auch einfach aus. Und sonst, wir hatten von unserer Entsenderorganisation auch so eine Emergency Card. Also wir hatten so einen kleinen Zettel irgendwie, den wir immer bei uns tragen sollten, wo einfach so Telefonnummern auch drauf standen von der Partnerorganisation, von der Entsenderorganisation, irgendwelche Notfallkontakte, die wir angegeben haben, falls uns quasi irgendwann mal wer findet, dass man halt so identifizierbar ist. Das klang total dramatisch, ich habe das nie gebraucht, aber hilft halt auch, wenn man unterwegs ist. Also wir hatten total viele Nummern oder einfach ein paar Nummern, die wir uns abspeichern sollten, dass man in verschiedenen Situationen irgendwie da jemand erreichen kann.
Das ist ja auch für solche Situationen, wenn zum Beispiel das Handy gestohlen wird oder so, dann hat man die Nummern wenigstens noch auch aufgeschrieben und auch wirklich bei sich.
Ja, ja, gutes Backup.
Roomie-Tipp. Was ist euer Tipp für zukünftige Freiwillige, um gesund und fit durch den Freiwilligendienst zu kommen?
Also etwas, was mir dazu einfällt, ist auch was, was bei den Vorbereitungsseminaren zumindest für Lateinamerika, also für verschiedene Länder in Lateinamerika auch so kommuniziert wird, ist, dass man ein bisschen aufpassen muss, was die Medikamente angeht, die einem dort gegeben werden. Weil eigentlich für alles, auch wenn das medizinisch wirklich keinen Sinn ergibt, Antibiotika verschrieben werden. Mhm. Das ist sehr typisch dort.
Dem vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken, was auch ein Tipp von meiner Entsenderorganisation war, dass man sich vielleicht so eine kleine Reiseapotheke irgendwie zusammenstellt mit so den grundlegendsten Sachen, wie zum Beispiel für Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen und so. Dann könnte man auch eventuell kleinere Wehwehchen damit lösen.
Genau, also wenn ihr Medikamente habt, die ihr auch unbedingt braucht, nehmt die mit, dann habt ihr sie. Oder sonst Kohletabletten oder so, können auch echt hilfreich sein, so um den Magen wieder zu beruhigen. Erleichtern einem das Leben manchmal. Gut, dann hoffe ich, dass die Tipps euch was helfen. Wir haben zum Beispiel in den Vorbereitungsseminaren auch nochmal über Gesundheit gesprochen. Da könnt ihr dann auch nochmal spezifischere Fragen zu euren Einsatzländern fragen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Gesundheit für euren Freiwilligendienst. Kommt da gut durch und freue mich, wenn ihr dann nächsten Dienstag wieder unsere Podcast-Folge reinhört.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, ciao.
In 2 Wochen geht es bei uns um Klimaschutz, denn in unseren Einsatzländern konnten wir aus nächster Nähe erleben, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Natur und Menschen hat.
Ich denke, wir müssen auch immer daran denken, dass so die Erde unser Zuhause ist, dass wir da irgendwie so drauf aufpassen müssen.
Ich konnte mich nicht mehr erinnern, es war so im März um meinen Geburtstag rum, einen Tag später, wo wir dann die ersten Nachrichten aus dem Süden bekommen haben, dass halt sehr viele Häuser auch zerstört wurden.
Wenn man dann wirklich da lebt und dann da 2 Monate in diesem Rauch sitzt, dann ist das nochmal was ganz anderes. Zeitweise war tatsächlich sogar die Luftqualität schlechter als in Peking.
Was Gute ist, dass ich sehen konnte und sehen durfte, wie zumindest in einigen Bereichen richtig was getan wird und auch richtig hoffnungsvolle Ergebnisse rausgekommen sind.
Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Die Weltwärts-WG, ein Podcast von Engagement Global im Auftrag vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. WG-Mitglieder Hanna, Jule, Laura und Matthias. Eine Produktion der Kimek Schneider GmbH unter der Leitung von Michael Ziche. Redaktion Sarah Klöser und Matthias Herwigs. Redaktion Engagement Global, Fabian Herbart und Carina Heinz.